Christus ist der Weinstock und nicht das Reisbackel. Das wissen wir.
Und damit ist auch schon das ganze Problem dargestellt.
Also Problem, wann sind es Wahrheit?
Man kann darüber diskutieren, man kann einen Schnuffel ziehen.
Dann kann man teilweise ein bisschen einen Schnuffel ziehen. Natürlich ist es an und für sich widerlich und unanständig.
Auferstanden aus dem Schinkenkoma, Thomas Maurer ist jetzt eine koreanische Foodbloggerin.
Der gerade in der Fastenzeit.
Der Account wird demnächst offenbar gelöscht werden.
Ja, Dankeschön.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, wo wir jede Woche die wichtigsten Nachrichten der Welt besprechen dürfen. Mir gegenüber, auferstanden aus dem Schinkenkoma, Kabarettist Thomas Maurer.
Ja, vielen Dank. Und auch du, sie erstrahlst in postösterlichem Weiß. Das heißt, auch du bist... Naja, reinkarniert kann man nicht sagen, aber frisch gebügelt.
Frisch gebügelt, ganz genau.
Ja, bei uns in Kärnten.
Regelmäßige Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, wir besprechen in diesem Podcast die wichtigsten Nachrichten der Welt. Manchmal allerdings nicht nur diese, sondern auch, ich würde jetzt mal sagen, Banalitäten vielleicht. Und der eine oder andere könnte ja die nächste Meldung als so eine Banalität bewerten, denn der Kärntner Bischof Josef Markens ist jetzt eine koreanische Foodbloggerin. Zumindest berichten wir das von der Kleinen Zeitung auf Basis seines Instagram-Accounts. Da hat es nämlich offenbar am Ostermontag entweder ein Wunder gegeben oder einfach eine, nennen wir es mal, feindliche Übernahme. Tatsächlich in der Diözese ist man jetzt ein bisschen irritiert davon, will den Account löschen lassen, sagt auch, es sei kein Schaden entstanden. Das waren keine anstößigen Inhalte, die da gepostet worden sind, sofern man Reis- und Gemüsegerichte nicht als anstößig bezeichnet. Aber ich finde es grundsätzlich, es wäre eigentlich mal ein spannender Zugang gewesen, einen nahe der Diözese angesiedelten Instagram-Account ein bisschen anders zu befüllen, ein bisschen, ja, zeigen, das ist wirklich Weltkirche, man kann auch koreanische Foodbloggerin darunter reinpacken.
Ja, gerade in der Fastenzeit, weil ja da die heimische Küche mit vegetarischen Speisen gar nicht so dicht bestückt ist, könnte man, obwohl die Koreaner haben auch eine starke Vorliebe für Schwein und Knofel, vielleicht ist da eine kulturelle Affinität von Haus aus gegeben, vielleicht hat sich diese Foodbloggerin deswegen ausgerechnet einen österreichischen Bischof vorgenommen und nicht einen zentralafrikanischen, wo man dann mit Maniok und ähnlichen Dingen konfrontiert ist.
Ja, wir werden die wahren Hintergründe nie erfahren. Der Account wird demnächst offenbar gelöscht werden. Falls Sie sich es nochmal anschauen wollen, wie auch mutmaßlich ein Bischof hätte posten können, wir stellen Ihnen einen Link in die Shownotes.
Ja, ich frage mich gerade, in Korea, wo ja traditionell kein Weinbau, also früher betrieben wurde, sondern eher das auf Reisweinbasis und so, wie wird dort die Wandlung vollzogen für die christlichen Koreaner? Und es gibt ja christliche Koreaner gar nicht so wenig. Macht man das mit Reiswein oder importieren die?
Ja, eines der großen...
Christus ist der Weinstock und nicht das Reisbackel, das wissen wir. Also ja, wir werden da forschen. Ich glaube, der theologische Ast dieses Unternehmens wird immer dicker.
Und falls Sie eine vernünftige Antwort haben, schreiben Sie es uns bitte gerne in die Kommentare auf Spotify.
Mach auch das noch.
Die ORF-Gehälter sind in aller Munde, aber zum Teil nicht so, wie sich das manche Leute erwartet hätten in gewissen Redaktionsstuben, muss man auch dazu sagen. Führe jetzt einmal ganz kurz aus. Wie bekannt musste der ORF am 1. April ja seine Spitzenverdiener öffentlich machen, was schon länger klar war. Eines der Aushängeschilder des ORF, der Morgenshow-Moderator von Ö3, Robert Kratky, führt diese Liste an. Dass es dann doch 440.000 Euro brutto pro Jahr sind, hat mich persönlich in der Höhe ein bisschen überrascht. Mehr irritiert hat mich dann aber doch noch in der Argumentation hinterher das Wort marktkonform. Denn, so ehrlich muss man sein, Robert Kratky würde für diese Tätigkeit bei keinem anderen Unternehmen in dieser Republik so viel Geld verdienen, so viel zum Thema marktkonform. Man kann sagen, ja, man zahlt es deswegen, um einen Verdrängungswettbewerb ja noch irgendwie zu befeuern, oder ich würde jetzt mal sagen, die Hausmacht strukturell immer schon gewachsen durch Ö3, jetzt nochmal gegen die Privatradios sagen wir mal so, manifestieren. Ja, aber es ist ein interessanter Aspekt. Unser Kolumnist Peter Bleigner führt dann nochmal aus, vermutlich würde einzig Armin Wolf, der ebenfalls in dieser Liste genannt wird, bei einem anderen Betrieb in Österreich gleich viel Geld reisen. Vermutlich nicht im Journalismus, sollte man dazu sagen. Aber es ist ja ein interessanter Aspekt, der sich da aufgetan hat. Ich war dann auch tatsächlich bei einer Straßenumfrage mit dabei, weil ich mich einfach interessiert hat, was sagen die Leute dazu. Und die Foren sind ja jetzt wirklich nicht so immer der Punkt, wo man Volkes Stimme wirklich erfahren kann. Und da war sehr einhellige Meinung, dass man Kratki sein Gehalt gönnt. Man findet zwar, es ist viel, aber man gönnt es ihm und sagt dann auch dazu, es gibt ja den Zweiten, der diesen Vertrag unterschrieben hat. Und ich finde, das ist schon ein Punkt.
Das ist tatsächlich der Hauptpunkt. Also, dass jemand versucht, möglichst viel Gehalt zu bekommen, ist nachvollziehbar. Aber ich sage mal, ja, also da pflichte ich einfach bei. Also die fast 500.000 Euro, glaube ich, gibt es überhaupt keinen Radiomoderator, zumindest im deutschsprachigen Raum, der das sieht. Also den musste man mit diesem Geld sicher auch nicht vor Abwerbung schützen. Das ist eine selbstgemachte, im ORF hausgemachte Blödheit. Wer das genehmigt hat, sollte man sich tatsächlich anschauen. Also der soll ruhig Geld verdienen und der ist auch ein Star, aber es ist auch dieses Medium, das ihn zum Star gemacht hat. Und das Ö3, das mir persönlich als Hörer herzlich unsympathisch ist, aber extrem professionell gemacht ist, diesen Effekt und auch diese Marktdominanz auch mit anderen Moderatoren à la Kratki hätte, glaube ich schon. Also es ist nicht so, dass ORF, Ö3 irgendwie ein kleiner Alternativsender war, bis Robert Kratki auf der Fläche erschienen ist und plötzlich eine Millionenhörerschaft durch seine charismatische Art an den Sender gebunden hat. Das ist ein Blödsinn. Ja, stimmt, Armin Wolf wäre, also erstens, glaube ich, werden im deutschen Journalismus immer noch bessere Gehälter gezahlt als im österreichischen und der wäre natürlich im Zweifelsfall auch als, keine Ahnung, Talkmaster oder sowas im deutschen Fernsehen zweifellos hoch bezahlt, weil es einfach schlicht und ergreifend, Armin ist jemand mit einer Ausstrahlungswirkung im gesamten deutschsprachigen Raum. Und bei den anderen Leuten kann man darüber streiten, Management-Tätigkeiten sind auch in der Privatwirtschaft hoch bezahlt und tendenziell in der Privatwirtschaft komplett überbezahlt, weil das auch ein bisschen ein soziologisches Phänomen ist, dass sich Menschen einer ähnlichen Schicht diese Posten gegenseitig genehmigen. Aber wie gesagt, das schreckt mir alles weniger. Wer das oft einmal im Detail ist, der oder die für welche Leistung wie viel Geld kriegen, dann kann man teilweise ein bisschen ein Schnuffel ziehen, aber das wäre wahrscheinlich in jedem Unternehmen so. Also mein Eindruck des österreichischen Rundfunks ist ja, dass die Qualitätsdichte mit der Gehaltshöhe kontinuierlich abnimmt. Aber das ist sozusagen die Einschätzung eines Außenstehenden. Also ich kenne deutlich mehr wirklich engagierte, leidenschaftliche ORF-Mitarbeiter in den unteren Gehaltsregionen.
Ja, du hast völlig korrekt gesagt, man kann darüber diskutieren, man kann einen Schnuffel ziehen. Was nicht geht, sind tatsächlich Drohungen, die jetzt gegen Robert Kratki zum Beispiel ausgestoßen wurden, bis hin zu der Ansage, ich weiß, wo du wohnst. Gut, das weiß vermutlich jeder Mensch, der ihm irgendwann mal auf Instagram gefolgt ist, weil er da ja auch einiges aus seiner privaten Wohnung bzw. seinem privaten Haus postet. Punkt allerdings noch zu Kratki, eins muss man schon sagen, auf Instagram ist er seit einigen Tagen sehr aktiv darin, dass er seiner Followerschaft und Zuhörerschaft dankt. Es wird da nicht konkret, geht da nicht auf irgendwelche Punkte ein, sondern sagt einfach nur Danke, verweist auf seine ja doch schon jahrzehntelange dauernde Karriere. Und da muss ich sagen, ja, er versteht schon irgendwas von Kommunikation, weil er schafft es da einen Spin in der ganzen Sache reinzugeben. Er kommt nicht wehleidig, ganz und gar nicht drüber, sondern einfach nur wirklich gewissenhaftes Dankeschön zu sagen. Also vielleicht ist er ein bisschen was von seinem Geld ja wirklich wert.
Ja, lass mal das einmal so im Raum stehen.
Ja, die ganze Umfrage mit durchaus interessanten Kommentaren von Menschen auf der Straße stellen wir Ihnen in die Shownotes. Für einen anderen ORF-Star lief es ja in den letzten Tagen aus anderen Gründen nicht ganz so gut. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich ORF-Star sagen soll. Es geht um Filip Jelinek.
Ja, es ist ja, glaube ich, irgendwann einmal vor 10 Jahren das Star-Prinzip im ORF ausgerufen worden. Das heißt, wer am Schirm überhaupt erscheint, wird als ORF-Star bezeichnet. Das ist, glaube ich, ORF-Wording und wir können uns in dem Fall ans ORF-Wording halten. Also der ORF-Star-Feed mit Filip.
Genau. Der hat bei Heinz-Christian Strache, als dieser Vizekanzler war, interveniert, dass er ORF-Moderator werden könnte, möchte, wollte. Klammer auf, um vermutlich auch dort das eine oder andere interne an Heinz-Christian Strache zu liefern. Und der ist jetzt.
Und das ist schon wichtig, das hat er, glaube ich, explizit angekündigt.
Genau. Das ist ja ein Punkt, auf den ich später noch umfassender zu sprechen kommen wollte. Und er ist halt jetzt eben nur mehr in der Wiederholung zu sehen, wie er die eine oder andere Übung zur körperlichen Ertüchtigung macht. Und falls Sie sich jetzt noch nie in Ihrem Leben mit Filip Jelinek beschäftigen haben müssen, habe ich es für Sie gemacht. Er ist übrigens nicht verwandt mit Gerhard Jelinek. Das war auch ein legendärer ORF-Moderator, hat unter anderem den Report moderiert und seinerzeit auch, als Wolfgang Schüssel Kanzler war, einen Stuhl in die ÖVP-Parteizentrale gebracht, um dort Wolfgang Schüssel Probe sitzen zu lassen für ORF-Diskussionen.
Damit er nicht klein wirkt im Fernsehen, ja, genau.
Mutmaßlich. Der ganze Prozess blieb übrigens ohne Konsequenzen, was ich bemerkenswert finde, aber egal. Ja. Er ist ja mittlerweile für Servus TV und andere Kanäle tätig. Dieser Filip Jelinek machte die von dir bereits angesprochene Sendung Fit mit Philipp, war nebenbei erwähnt und das ist doch dann wieder ein wichtiger Strang.
Das wurde auch im Internet gesteuert, das gehört, der ist auch nicht der Sohn von dem Filip Jelinek. Falls irgendjemand noch Zweifel hat. Ich glaube, das wäre auch die Höchststrafe, dass Filip Jelinek einen Sohn hat, der sich dann als Muskelprotz und FPÖ auf ihn herausstellt, das wäre, glaube ich, wirklich...
Ja, aber du hast schon recht darin, dass du es erwähnst, weil Filip Jelinek, so man sie in der Öffentlichkeit auftreten sieht, trägt ja immer so eine geile 70er-Jahre Adidas-Sportjacke mit diesen drei Streifen links, rechts. Also es wäre ja vielleicht möglich gewesen, dass sie von ihrem Sohn den Style abgeschaut hat und immer so sportlich agil ist.
Ja, aber das angewidert sein von männlicher Testosteron befeuerter Sportlichkeit zieht sich doch durchs Werk der geschätzten Nobelpreisträgerin. Also ich glaube, über die Trainingsjacke hinaus ist wenig Sportaffinität. Also sie hat zwar das Sportstück geschrieben, aber das war natürlich irgendwo anders intendiert. Ja.
Ja, was wir noch immer nicht untergebracht haben, dieser besagte Filip Jelinek war auch Personal Trainer von Heinz-Christian Strache. Das ist doch ein Strang, der in der ganzen Episode von Beachtung ist, würde ich jetzt mal sagen, weil die einen oder anderen bringen ihre Haberer oder ihre Liebschaft rein. Der hat versucht, seinen Personal Trainer irgendwo reinzubringen. Das ist schon etwas, was irritiert, würde ich jetzt einmal dazu sagen.
Ja, zumal das ja zu einer Zeit war, also wenn wir uns an das Ibiza-Video erinnern, da hat jetzt, sagen wir, der Personal Trainer ein bisschen nachgelassen, was den Gesamtzustand des Vizekanzlers Strache angegangen ist. Also ich sage das, natürlich ist es an und für sich widerlich und unanständig, so zu agieren, wobei wir wissen alle im österreichischen Rundfunk, sind nicht alle Leute auf den Positionen, die sie einnehmen, ausschließlich aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation. Das ist ein langwieriges Ärgernis. Man könnte das jetzt angesichts dessen, dass ja sowieso das oberste Gerichtshofurteil da ist, dass der Stiftungsrat in dieser Form nicht legal ist. Man könnte überhaupt einmal, wenn man naiv träumt, den ORF neu aufsetzen und wasserdicht gegen politische Interventionen abdichten. Aber wie gesagt, ich nehme an, dass Filip Jelinek nicht der wirklich Einzige ist, der ähnlichen Interventionen einen Job dort verdankt. Aber dass er den da praktisch unter anderem für die Zusicherung gekriegt hat, er spioniert interner des Unternehmens aus und leitet sie an die FPÖ, die in diesem Fall wirklich der engagierteste Gegner dieses Unternehmens ist. Das kann man, glaube ich, so sagen, ohne auch nur von FPÖlern Widerspruch zu kriegen. Das ist, glaube ich, einfach Grund für Fristlose. Das wäre in jedem anderen Unternehmen auch so. Also wenn ich bei Microsoft rein reklamiert werde und verspreche, ich gebe alles an Apple weiter, was ich in Erfahrung bringen kann, beim Mistkibbeln durchstehe und dann werde ich diesen Job nach Bekanntwerden des Umstands relativ schnell wieder räumen müssen. Und ich nehme an, dass sich da Ähnliches über Herrn Jelinek zusammenbraut, aber er hat ja eine erfolgreiche Karriere als Personal Trainer. Jetzt, wo alle wissen, dass er als Personal Trainer arbeitet, wird ihm, glaube ich, zumindest aus dem dritten Lager weiter Kundschaft erwachsen.
Ja, und er könnte ja von Seniorenturnen, das er jetzt im ORF macht, umsteigen auf Wehrsportübungen. Vielleicht gibt es da auch wieder noch einen Markt.
Ja, also es gibt ja doch eine stark, wie soll ich sagen, militäraffine Fraktion innerhalb der Freiheitlichen Partei. Ich glaube, da findet man Verwendung.
So, der Ausgangspunkt der nächsten Geschichte, das liegt schon einige Jahre zurück. Und zwar Anlass war ein Ausflug des Innenministeriums ins Jahr 2017. Da ging man auf eine Bootsfahrt, konkreter mit einem Kanu, mittendrin als angebliche Verursacherin, aber auch hier gilt die Unschuldsvermutung, so wie in den nächsten Minuten überhaupt für alle genannten Personen.
Für alle und alles.
Ja, ich glaube für die Staatsanwälte nicht, aber für alle anderen gilt die Unschuldsvermutung. Mittendrin die Gattin des heutigen Kanzlers, die dieses Kanu zum Kentern brachte, und mit ihr sind einige andere Leute im Wasser gelandet, unter anderem der damalige Kabinettschef des Innenministeriums, Michael Kleubmüller, der Michael Takacs und Gernot Mayer, ebenso hohe Innenministeriumsmitarbeiter, nennen das wir jetzt mal so. Der eine ist Leiter der Bundespolizeidirektion, beziehungsweise der andere mittlerweile Leiter oder man nennt es Direktor des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl. Und die fielen mitsamt ihren Handys dann ins Wasser. Was macht man denn hinterher, wenn das Handy kaputt ist? Man geht zu irgendeinem Handytypen und probiert das zu verchecken, damit es wieder läuft. Im konkreten Fall gingen die jetzt aber nicht da irgendwo Mexiko-Platz oder so irgendwo hin, sondern schon konkret zu einem ihrer Bediensteten im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, weil sie dort eine integere Person vermuteten, der sie diese Diensthandys mit einigermaßen vielen, würde jetzt mal sagen, dienstinterner anvertrauen hätten können und haben erwartet, das wird repariert. Was wurde dann tatsächlich gemacht? Das Handy wurde gespiegelt, ging an einen, nennen wir es jetzt mal vorsichtig, mutmaßlichen Doppelagenten, Egisto Ott heißt dieser Mann weiter, und der hat es dann in der Folge nach einigen Versuchen mutmaßlich, sagen wir jetzt nochmal dazu, denn das Teilgeständnis, das es angeblich gegeben hat, gibt es ja noch nicht, an russische Agenten weitergegeben.
Wobei das, mit der Fassung, die ich gelesen habe, ist, dass tatsächlich physisch die Originalhandys sogar übergeben wurden und quasi die Daten der Herren auf neue Handys gespiegelt und tatsächlich das Privathandy vom Herrn Kleubmüller unter anderem, der sehr lange im Schwarzen Innenministerium eine sehr bedeutende Schlüsselposition eingenommen hat. Und das liegt jetzt beim FSB in der Lubjanka ausgewertet. Und jetzt nur um Konjunktiv auf Konjunktiv zu halten, wäre in diesen Jahren, wo auch ein Ernst Strasser und so weiter ein enger Mitarbeiter war, wären irgendwelche strafrechtlich relevanten Dinge im Innenministerium geschehen, von denen Herr Kleubmüller Kenntnis gehabt hätte und über die er möglicherweise sich sogar ausgetauscht hätte, dann wären diese Sachverhalte jetzt in Händen eines feindlichen Geheimdienstes und betreffen mit Umlaut A eventuell sogar heute noch tätige Politiker, die man darauf ansprechen könnte, wenn man ein Geheimdienst wäre, der diese Unterlagen hätte.
Genau, und damit ist auch schon das ganze Problem dargestellt.
Also Problem, Wahnsinnswahrrad.
Wahnsinnswahrrad, ja. Ja, genau. Interessanter Strang in dieser ganzen Geschichte, besagter Egisto Ott, der auch die Decknamen Giovanni Parmigiano und Ernesto Zanetti hatte. Und die Frage,
Giovanni Parmigiano ist schon sehr gut. Ja. Wahrscheinlich hat er sich auch sein Leben lang geärgert, dass seine Eltern nicht den entscheidenden Schritt weitergegangen sind und ihn gleich Mephisto Ott genannt haben.
Ja. Ach Gott. Der war jetzt echt gut. Ja, besagter Egisto Ott hat auch einen Ex-Schwiegersohn, der da mutmaßlich in die ganze Affäre mitverwickelt sein soll. Die Übergabe der Handys bzw. auch eines weiteren Laptops mit geheimen Daten soll in dessen Wohnung erfolgt sein. Und da fand ich den Argumentationsstrang von den Anwälten des Ex-Schwiegersohnes sehr spannend, denn die haben steif und fest behauptet, nein, der kann da nicht einmal irgendwie nur involviert gewesen sein, weil er ist viel zu naiv, um sich auf so etwas einzulassen und da mitzumachen.
Ja, das ist auch eine etwas vergiftete Entlastungsstrategie. Also das, man liest das ja nicht gern über sich selbst in der Zeitung. Aber ich sage, es war nicht John Ciotti, aber einer dieser großen, berühmten New Yorker Mafia-Bosse, der sich jahrzehntelang, glaube ich, sogar der Verhaftung entzogen hat, indem er den Tunnel markiert hat und grundsätzlich im Pyjama und Bademantel einkaufen gegangen ist. Und so weiter. Und dann erst im Zuge einer Abhöraktion, wo er durchaus konzise und strategisch über illegale Projekte sich unterhalten hat, der nicht Blödheit und damit der Straffähigkeit überführt werden konnte. Ich sage nur, ist ein historisches Beispiel, das nicht unbedingt in Zusammenhang mit den akuten Ereignissen steht.
Ja, aber es gibt da einige andere historische Stränge noch, die man da reinbringen kann. Zum Beispiel Egister Ott, mein Kollege Jochen Habich hat sich auf die Spuren dieses Mannes gemacht. Und der lebt übrigens in Kärnten, in Patagnon, oder manche Leute sagen auch Patagnon dazu. Das ist eine der ganz großen Streitfragen, wie der Ort wirklich genannt werden könnte. Falls er Ihnen jetzt aktuell nichts sagt, zwei große Namen sind in dieser Gegend, würde ich jetzt mal sagen, literarisch verewigt. Das eine Odilo Globocnik, einer der Architekten von Hitlers Judenmord, der liegt dort tatsächlich auf einem Acker, der heißt Sautraten, begraben. Und über diese Sautraten hat dann der Büchnerpreisträger Josef Winkler geschrieben, weil er gesagt, er musste auf diesem Feld Arbeit verrichten und näherte sich dann vom Roggen eines Nazimörders.
Ja, ein eindringliches und nicht besonders erfreuliches Bild.
Ja, ich stelle Ihnen den Agenten-Thriller, den der Falter sehr ausführlich in diesem Zusammenhang auf seine Homepage gestellt hat, noch in die Shownotes dazu und auch das Porträt von Egister Ott, ein lesenswertes Stück.
Ja, na, aber vielleicht ein letzter Schlenker noch, ja, dass ja auch der Herr Ott beteiligt gewesen sein soll, gemeinsam mit dem Herrn Weiß, der mittlerweile in Dubai ist und das Dubai hat zufällig kein Auslieferungsabkommen mit, VAE haben kein Auslieferungsabkommen mit Österreich.
Warum auch? Man hat ja ein Gaslieferungsabkommen mit diesem Land. Man braucht ja nicht alles von dort.
Das ist oft einmal gescheiter. Man muss Prioritäten setzen. Und der von Karin Kneißl ja höchstwahrscheinlich geplante eigene Außenministeriumsgeheimdienst, dessen Architekten wären, soweit man weiß, vermutlich der Herr Polli, den wir noch nicht ernannt haben, ein ehemaliger Chefgeheimdienstler, ein österreichischer, der angeblich auch den Herrn Innenminister Kickl beraten hat, und der Herr Ott und
besagter Herr Weiß, genau.
Herr Weiß wären dann als mutmaßliche russische Agenten, die hätten wir einen Geheimdienst aufgebaut in einem Ministerium, dessen Chefin dann später samt ihren Ponys mit einer russischen Regierungsmaschine nach Russland ausgeflogen wurde und die heute im Internet irgendwelche Sudisten über das Sexualleben der Witwe von Alexei Nawalny verbreitet. Also, dass die Dame eine gewisse Russophilie vielleicht schon zu Amtszeiten hatte, kann man doch auch festhalten. Und dass sie dort gerade die zwei Richtigen erwischt hat, um einen Geheimdienst aufzubauen, ist auch schön. Aber man darf nie vergessen, dass natürlich Wien als Drehscheibe der Geheimagententätigkeit, das ist ja natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. Also ja, wenn absolut. Wir ein paar tausend Geheimagenten mehr werden, die müssen alle wo wohnen, die haben Kinder, die schicken sie in die Schule, die geben mir Geld aus. Also vielleicht ist es einfach eine wirtschaftliche Strategie, Österreich so zu positionieren.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Stefan Raab ist wieder da, derzeit noch beschränkt auf Instagram, im September dann auch wieder im TV, wo er sich mit der ehemaligen Boxerin Regina Halmich schlagen will. So ein Event gab es bereits zweimal im Fernsehen und als das Ganze jetzt irgendwie aufgekocht ist über die Osterfeiertage, habe ich mir gedacht, aha, das ist einer der Menschen, von denen man gar nicht weiß, dass man sie nicht vermisst, bis man merkt, dass sie echt wirklich weg sind. Also ich gebe jetzt schon zu, Stefan Raab war gerade in meiner Generation prägend bis zu einem gewissen Grad für Fernsehhumor. Man konnte entweder Harald Schmidt schauen, dann hat man am nächsten Tag niemanden in der Schule gehabt, mit dem man drüber sprechen konnte. So ist es mir oft ergangen. Und dann hast du dann doch ab und zu umgeschalten auf ProSieben und dieses TV-Total-Ding. Ja, es hat seine Zeit gehabt. Ich zweifle tatsächlich, ob das so wie bei Wetten, das funktionieren kann, dass das Nostalgie weckt und die Menschen da wieder reinschauen. Rein jetzt fachlich gesprochen, zum einen aus Satiriker-Sicht, zum anderen als Box-Fan-Sicht. Was hast du mehr vermisst oder was hast du weniger vermisst? Den boxenden Stefan Raab oder den Humormenschen Stefan Raab?
Eher der Humormensch Stefan Raab war nie so ganz mein Topfbrei. Ich habe es auch selten gesehen, aber ich finde, er hat immer so die Aura gehabt von seinem Schulhof-Bulli, der irgendwie die Leute nicht nur mit der Brennnessel eintreibt, sondern ihnen dann auch noch abnötigt, einzuwilligen, dass das auch sehr lustig ist. Mhm. Also mir war das nie recht koscher, insofern. Ich war nicht überrascht, aber dann doch sehr zufrieden damit, dass Regina Halfenich die Hose gerade gezogen und die Nase gebrochen hat. Und ich nehme an, also die Frau Halmich ist jetzt, glaube ich, auch Ende 40 inzwischen, aber wie viele aus der Branche wird sie sich vermutlich fit gehalten haben. Und gewisse Dinge, die du lernst. Also ich nehme an, dass auch ein 50-jähriger ehemaliger Barcelona-Kicker im Zweifelsfall mit einem zweiten gemeinsam eine 11-Kopf-starke Gaudi-Mannschaft einhauen kann. Und beim Boxen weiß ich, also ich habe selbst auch mit einer Trainerin trainiert, die so eine gute Amateurboxerin war. Und ich bin zwar deutlich größer und schwerer heißt in dem Fall, dass ich mir auch unangenehmer hinhauen kann, wenn das Gewicht dahinter ist. Aber ich glaube, rein technisch kennt mir die immer noch Ohrfloschen. Und das wünsche ich auch Stefan Rappe, seinem dritten Gegner.
Weil wir schon über das Boxen sprechen und ihr so selten Menschen überhaupt in meinem Leben habt, die sich irgendwie mit Boxen auskennen, abgesehen von dir fällt mir eigentlich niemand ein. Wir haben nie über die Macron-Bilder gesprochen, wo er da einen Bizeps rauszeigt, wo das Kabel durchgeht wie ein Unterputzkabel, da seine Adern, wo er reinknallt und so. Kann Macron eigentlich boxen oder kann er nur geil posen?
Das weiß ich nicht, also das ist diesen Bildern auch nicht zu entnehmen. Aber die sind natürlich, glaube ich, auch im günstigen Moment, ich habe das so bei eigenen Bildern schon gesehen, man, wirklich in dem Moment, wo die Faust auftrifft und so ein bisschen zurückgestaucht wird, abdrückst, dann stehen, sofern du überhaupt Muskeln hast, stehen diese richtig raus. Und also das, du bist deswegen noch nicht automatisch berechtigt, in den Marvel-Superhelden-Aspirantenkreis aufzusteigen, aber das ist sicher eine der armmuskulaturfreundlichsten Momente, wenn du gerade einen Sandsack triffst. Also insofern gehe ich davon aus, dass sie nicht deppert genug gewesen sein werden, das mit Photoshop zu machen, sondern einfach einen günstigen Schnappschuss in Umlauf gebracht haben. Und man muss ja sagen, es sind ja mittlerweile auch die Ansprüche an Männerkörper ganz andere. Also ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesagt haben, wir haben uns mit Leuten unterhalten, dass ja zum Beispiel für einen Marvel-Superheldenfilm der Muhammad Ali von 1973 den hätten es noch einmal trainieren geschickt, weil er nichts gleich schaut. Ja, also das hätte ja für das, womit Hollywood-Stars heute einhergockeln müssen, hätte der Körperbau des schnellsten und elegantesten Schwergewichtsboxers überhaupt nicht ausgereicht. Da kann man, glaube ich, sagen, da hat man eindeutig zu wenig Bauchmuskeln einzeln abzählen können, die Fasern. Ja. Und ja, es ist vielleicht ganz gut, dass der Macron also zumindest im Leibwall boxt hat, weil wer weiß, was sonst die Nachricht gewesen wäre.
Und jetzt kommt die Werbung.
Falls Ihnen dieser letzte Part mit Bodyshaming von Thomas Maurer über andere Männer der Weltpolitik gefallen hat, kommen Sie doch am 13. April ins Schauspielhaus in Graz. Dort gibt es das Podcast-Festival der Kleinen Zeitung. Manuel Rube und Simon Schwarz werden eröffnen, wir beide werden schließen. Dazwischen gibt es ganz, ganz viele andere spannende Podcasts. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht ganz genau sagen, worüber wir sprechen werden. Vermutlich wird es nicht mehr mit Boxen zu tun haben. Das Thema hätten wir jetzt mal abgehandelt.
Wir werden auch nicht die Körper von Manuel Rube und Simon Schwarz kommentieren. Das verspreche ich an dieser Stelle.
Aha, okay. Aber okay, ich glaube, der Manuel Rube ist eitel. Der hätte es schon gern, dass wir drüber reden, glaube ich. Ja, wir wissen es noch nicht, aber Sie werden es spätestens dort erfahren oder hier hinterher irgendwann mal, wenn es die Aufzeichnung zu hören gibt. Wie gesagt, es gibt noch Tickets dafür. Klicken Sie in die Shownotes, dann können Sie sie kaufen. Ist nicht teuer, aber es lohnt sich.
Genau. Und ich sage nochmal, Staatskünstler kommen auch und ich komme auch nochmal solo mit meinem Franz Kafka-Abend.
Ja.
Alle Graz. Also für die Menschen, weil es ist ja, dieser Podcast wird ja international praktisch ausgestrahlt.
Ja, aber Graz hat einen Flughafen.
Aber wer zufällig jetzt, keine Ahnung, uns in Kuala Lumpur hört und aber doch gern eines dieser Termine in Graz wahrnehmen möchte, sollte sich umgehend um ein Flugticket. Ich weiß nicht, Kuala Lumpur, Graz, Direktflüge, glaube ich, gibt es keine.
Nein, das nicht. Aber ich glaube, es gibt einen Zug aus Tirol und dort hatten wir in der letzten Woche, als wir viel über René Benko gesprochen haben, erstaunlich viel Zugriffe.
Ach schon.
Herzlichen Gruß an seine Anwälte, die sich bisweilen noch nicht gemeldet haben.
Dankeschön.
Meint ihr das ernst oder meint ich ernst? Ich kenne mich nicht aus.
Der Tod von Christian Bilnacek beschäftigt nicht nur seine Hinterbliebenen auf emotionaler Ebene, sondern der ehemalige Spitzenbeamte beschäftigt auch weiterhin die Medien. Und so waren etwa in den letzten Wochen auf kurier.at und auf der Plattform ZackZack, die vom ehemaligen Politiker Peter Pilz betrieben wird, Vorwürfe von Bilnaceks, nennen wir es mal Freundin, / Lebensgefährtin, zu lesen, die darüber klagte, dass unmittelbar nach dem Tod von Christian Bilnacek Polizeibeamte bei ihr gewesen seien, Schlüssel, Brieftasche und Handy ihr abgenommen hätten, und zwar ohne eine Anordnung der Staatsanwaltschaft. Das klingt jetzt natürlich schon mal ein bisschen dramatisch, weil ohne Anordnung der Staatsanwaltschaft Dinge eines Spitzenbeamten habhaft werden, ist insgesamt ein bisschen ein Problem. Die Ehefrau Christian Bilnaceks, man muss dazu sagen, er war noch in völlig aufrechter Ehe mit einer Frau aus Graz, auch Staatsanwalt bekannt, wir brauchen jetzt nur die Namen nicht ausführen an jeder Stelle, die hat dem widersprochen, sagt, es sei ihr dann hinterher am Nachmittag überreicht worden. Und jetzt kommt noch eine dritte Person dazu, Wolfgang Grauball. Falls Sie uns schon ab und zu zugehört haben, das ist einer jener Männer, der auf diesem heimlich aufgenommenen Tonband zu hören ist. Und der sagt, hier versucht man öffentlich aus einer brisanten Polizeiaffäre eine Familiengeschichte zu machen. Das heißt, das ein bisschen runterzuspielen, ist, auch wenn es ein absolut persönliches Drama ist, hin oder her ein Thema, über das man reden darf und reden muss in dieser Republik. Denn Bilnacek war hin oder her ein Geheimnisträger. Und da sollte der Staat natürlich ein höchstes Interesse an transparenter Aufklärung daran haben, was in der Nacht seines Todes geschehen ist.
Allerdings, und das ist ja auch alles wirklich so merkwürdig in der Abfolge, dass es schon fast Körperkrafteinsatz benötigt, nicht verschwörungstheoretische Schlüsse daraus
genau,
zu ziehen.
Genau, denn einen Strang habe ich jetzt noch nicht dargebracht. Besagte Lebensgefährtin, die lebte gemeinsam mit einer anderen Frau in einem Haus in Niederösterreich, und diese andere Frau, die jetzt in keiner unmittelbaren Beziehung zu Christian Bilnacek gestanden ist, die arbeitet im Büro von Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident.
Ja, wobei meine Wissen, sie es war, die ihn dann abgeholt hat, weil die Freundin da war. Also diese Dame aus dem Sobotka-Büro, die dort auch einen Heurigen betreibt, scheint ihn abgeholt zu
in
haben.
In der Nacht, als dann Christian Bilnacek wegen einer Alkoholisierung seinen Führerschein abgenommen wurde.
Weil er als Geisterfahrer auch noch unterwegs war, was natürlich beruflich eine Katastrophe war, weil er auf Rehabilitierung gehofft hat und das allerdings ein mehr als ein kleines Hoppala dienstrechtlich wäre. Und soweit man es weiß, dürfte er dort noch kräftig weitergetrunken haben und dann im Weiteren zu Tode gekommen sein. Ja, und dann gibt es eben diese Abnahme seiner Datenträger. Dann gibt es noch, und ganz offensichtlich, das kann man, glaube ich, so sagen, war er in einer sehr aufgestörten Stimmung und hat sich verraten gefühlt, vor allem von der ÖVP, der er immer sehr nahe gestanden ist, eben wo es auch immer wieder die Vorwürfe gab, dass im Interesse der ÖVP oder von der Regierungsparteien Ermittlungsverfahren verzögert, verschleppt oder eingestellt worden sein sollen in seiner Ära. Nichts davon wird jetzt, glaube ich, mehr fertig aufgeklärt werden, obwohl es vielleicht im Untersuchungsausschuss noch ein paar Einblicke geben wird. Und dann gab es, also gerade dieser, wie heißt du nochmal, der Herr, der die Aufnahme gemacht hat?
Der Herr Raubal.
Ja, auf dieser Aufnahme äußert sich der Herr Bilnacek ja sehr emotional darüber, dass er so wenig Unterstützung von denen kriegt, die er aus seiner Sicht immer unterstützt und geschützt hat. Und es gibt dann diesen USB-Stick, den er angeblich immer bei sich getragen hat, wo mutmaßlich ein paar Dinge drauf waren, von denen er sich einen gewissen Schutz in Krisensituationen erwartet hat. Und der ist weg. Also man kann davon ausgehen, nachdem er ihn angeblich immer eingesteckt hat, dass er ihn auch zum Zeitpunkt seines Todes eingesteckt hatte. Vielleicht hat ihn das Wasser davor geschwappt. Vielleicht hat ihn gedankenlos auch einer der Beamten an sich genommen und dann vergessen, die ihn gefunden haben. Man weiß es nicht. Jedenfalls der Stick ist weg. Und das Gesamtbild, auch wenn man, also ich bin ja großer Anhänger dieser Abwandlung von Occam's Razor, dass man in der Regel, vor allem bei politischen Dingen und solchen Dingen, Dummheit und Unfähigkeit sind fast immer die plausiblere Erklärung als Verschwörung und Intrige.
Aber nicht immer. Ich würde sagen, wir lassen an dieser Stelle enden, weil es tatsächlich in die Mutmaßungen hineingeht. Aber wir halten sie natürlich abgedatet, wenn es da neue Entwicklungen, neue Erkenntnisse gibt. Und die könnten ja in nächster Zeit dennoch aufs eine oder andere Mal irgendwo aufpoppen an der einen oder anderen medialen Stelle.
Falls jemand donauabwärts einen USB-Stick gefunden hat, vielleicht nicht im Innenministerium aufgeben, man weiß nicht, wer das dann auswertet.
Ja, geben Sie es auch nicht dem BVD, dort weiß man es noch weniger. Ich sage an der Stelle nichts mehr. Sagst du noch was?
Nein, mir hat es die Rede verschlagen.
Deswegen lassen wir professionell abmoderieren.